Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Wir beschäftigen uns diesmal ziemlich intensiv mit der menschlichen Entwicklung. Genauer gesagt mit diesem oft schwierigen, aber ungemein wichtigen Übergang von der sogenannten Affektstufe zur Denkenstufe. Dafür greifen wir auf Erkenntnisse verschiedener Entwicklungsstufentheorien zurück, zum Beispiel von Piaget und Keegan, und beziehen auch Konzepte aus der mentalisierungsfördernden Verhaltenstherapie, der MVT, mit ein.
Genau. Und unsere gemeinsame Aufgabe heute ist es, mal herauszuarbeiten, was verstehen wir eigentlich unter Entwicklung aus dieser speziellen Perspektive der Stufentheorien? Wie genau vollzieht sich dieser Schritt weg vom eher impulsgesteuerten Reagieren hin zu einem überlegteren, ja, planvolleren Handeln auf der Denkenstufe? Und das ist ja für viele die entscheidende Frage, wie lässt sich dieser Entwicklungsprozess gezielt anstoßen und auch fördern?
Ja, und dieses tiefere Verständnis, das wir hier gemeinsam entwickeln wollen, das kann Ihnen ganz praktisch helfen. Wirklich. Es kann Ihnen Einblicke geben, warum Sie vielleicht in bestimmten Situationen immer wieder ähnlich reagieren. Es kann Ihnen helfen, Herausforderungen neu zu bewerten und vielleicht sogar konkrete Ansatzpunkte für Ihr persönliches Wachstum aufzuzeigen. Wir leuchten also sozusagen die Mechanismen hinter unserem Fühlen, Denken und Handeln aus. Gehen wir es an. Fangen wir mal ganz grundlegend an. Der Kern dieser Entwicklungsstufentheorien ist ja die Annahme, dass unser Verhalten eben nicht nur angelernt ist,
richtig,
wie der Behaviorismus früher stark betont hat, sondern dass es vor allem das Ergebnis innerer Reifungs- und Entwicklungsprozesse ist. Und diese Prozesse, die beginnen ja nicht erst im Jugendalter, sondern von Geburt an. Frühe Erfahrungen sind dabei, so heißt es, absolut prägend.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt, absolut. Besonders die Qualität der frühen Bindungserfahrungen, die ist hier fundamental. Eine sichere Bindung an die primären Bezugspersonen, also meist die Eltern, wirkt quasi wie ein stabiles Fundament für die gesamte weitere psychische Entwicklung. Man weiß heute auch, dass sie die Reifung wichtiger Hirnareale direkt beeinflusst, allen voran den präfrontalen Kortex.
Okay, das ist ja der Bereich für das höhere Denken, oder? Planen, entscheiden?
Genau der. Planen, entscheiden, Impulskontrolle, vorausschauendes Denken. All das sitzt da vorne. Und diese neuronale Reifung ist wiederum die notwendige Basis für die Entwicklung einer Theory of Mind.
Theory of Mind? Das heißt, die Fähigkeit zu verstehen, dass andere Menschen eigene Gedanken, Gefühle und Absichten haben, die sich von meinen unterscheiden können.
Exakt. Genau das. Die Fähigkeit, mentale Zustände bei sich selbst und bei anderen zu erkennen und zu interpretieren. Und hier ist ein, wie ich finde, faszinierender Aspekt. Man kann sich die sichere Bindung ein wenig wie einen gut funktionierenden Thermostaten für das psychische System vorstellen.
Ein Thermostat, wie meinen Sie das?
Naja, ist ausreichend Sicherheit und Verlässlichkeit in der Beziehung vorhanden, signalisiert der Thermostat quasi, alles okay. Und das System kann Energie freisetzen, Energie, die dann für Neugierde, für Erkundung, fürs Lernen und eben für die psychische Weiterentwicklung zur Verfügung steht.
Und wenn diese Sicherheit fehlt? Wenn die Bindung unsicher ist?
Tja, bei einer unsicheren oder vielleicht sogar desorganisierten Bindung ist der Thermostat quasi ständig im Alarmmodus. Kennen Sie das? Das System ist permanent damit beschäftigt, ein Mindestmaß an Sicherheit herzustellen oder irgendwie mit der Unsicherheit umzugehen. Das bindet enorm viel psychische Energie. Energie, die dann schlichtweg für die Entwicklungsaufgaben fehlt.
Verstehe. Die Energie wird woanders gebraucht.
Genau. Und das kann dann eben dazu führen, dass Entwicklungsschritte verzögert werden oder im schlimmsten Fall sogar ganz blockiert bleiben. Man bleibt dann auf einer früheren Stufe stecken, sozusagen.
Dann schauen wir uns doch mal diese Stufe an, von der aus der Sprung zur Denkenstufe oft erst gelingen muss. Die Affektstufe. Keegan hat sie ja auch die impulsive Stufe genannt. Was macht die denn genau aus?
Also, auf dieser Stufe wird das Verhalten sehr stark von momentanen Impulsen, Bedürfnissen und Affekten gesteuert. Das ist das Kernmerkmal. Das Handeln ist oft schnell, direkt, wenig reflektiert. Es gibt noch kaum eine bewusste, vorausschauende Planung oder Steuerung. Affekte wie Angst können zwar Impulse hemmen, klar, aber Wut oder starke Bedürfnisse können sie auch ungefiltert durchbrechen lassen. Die zentrale Entwicklungsangst auf dieser Stufe ist die Trennungsangst, also die Angst vor dem Verlassenwerden. Das ist ganz tief. Das zentrale Bedürfnis ist da ja Schutz, Zuverlässigkeit und das Gefühl, gehalten zu werden. Man ist stark auf die Regulation durch Bezugspersonen angewiesen, zur Beruhigung, aber auch zur Begrenzung von Impulsen.
Das klingt jetzt sehr nach Kleinkindalter. Aber Sie sagten ja, das ist nicht nur auf Kinder beschränkt, oder? Viele Erwachsene kennen doch auch solche impulsiven Reaktionen bei sich.
Absolut, nicht nur auf Kinder beschränkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Erwachsene können, gerade unter starkem Stress, in Krisen oder in schwierigen, konflikthaften Beziehungen, durchaus auf die Funktionslogik dieser Affektstufe zurückfallen.
Ah, okay.
Ihr Erleben und Verhalten ähnelt dann tatsächlich dem eines Kindes auf dieser Stufe. Die gleichen Ängste, die gleichen unmittelbaren Bedürfnisse dominieren dann das Handeln. Und man muss wissen, dass diese Affektstufe noch eine frühere, die sogenannte Körperstufe, vorgelagert ist. Da geht es dann um noch basalere Themen wie Willkommensein, Geborgenheit und die Urangst vor Vernichtung. Aber das ist nochmal ein eigenes Kapitel.
Bleiben wir mal bei diesem Übergang von der Affekt- zur Denkstufe. Sie erwähnten Blockaden. Ein zentrales Konzept in der MVT, das diesen Übergang oft massiv behindert, ist die Überlebensregel. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
Ja, die Überlebensregel. Das ist im Grunde ein unbewusstes, tief verinnerlichtes Regelwerk. Man könnte auch sagen, ein inneres Arbeitsmodell. Wir entwickeln das in der Kindheit als eine Art Notfallstrategie, ja, um mit den spezifischen Eigenheiten unserer Bezugspersonen emotional zurechtzukommen und unser Überleben im Familiensystem zu sichern. Klingt dramatisch, ist aber oft so.
Eine Notfallstrategie aus der Kindheit?
Genau. Diese Regeln basieren auf frühen, oft auch schmerzhaften Lernerfahrungen und Konditionierungen. Sie bestehen meist aus strikten Geboten, sowas wie »Ich muss immer stark sein« oder »Ich muss immer lieb sein« und »Verboten« und »Darf niemals Schwäche zeigen« oder »Und darf niemals wütend werden«. Das ursprüngliche Ziel war, existenzielle Bedürfnisse wie Zuwendung oder Anerkennung zu sichern und gefürchtete Konsequenzen wie Ablehnung, Bestrafung oder Liebesentzug zu vermeiden.
Das klingt ja erstmal, als ob diese Richtel ursprünglich mal einen Sinn hatte, eine Schutzfunktion vielleicht sogar.
Das hatte sie oft auch.
Aber wie wird sie dann zum Problem, zum Entwicklungshemmnis im Erwachsenenleben?
Genau das ist der Knackpunkt. Was in der Kindheit vielleicht adaptiv oder sogar notwendig war, um durchzukommen, wird im Erwachsenenleben oft hochgradig dysfunktional. Die Regel wirkt dann wie eine unsichtbare Fessel, kann man sagen. Sie verhindert authentisches Erleben und Verhalten.
Wie meinen Sie das?
Naja, das Zeigen bestimmter Gefühle, ganz oft ist das Ärger, manchmal aber auch Freude oder Trauer. Das Formulieren eigener Bedürfnisse, das Setzen von Grenzen, all das kann durch die alte Regel quasi verboten sein. Man traut sich nicht, aus der Rolle zu fallen, aus Angst vor den Konsequenzen, die man als Kind erlebt oder befürchtet hat.
Sie hält einen also quasi auf der Affektstufe gefangen, weil man sich nicht traut, sich anders zu verhalten, aus Angst vor den alten Konsequenzen.
Exakt, Sie haben es auf den Punkt gebracht. Sie blockiert damit die Entwicklung hin zur Selbstwirksamkeit, also zu diesem Gefühl, ich kann mein Leben gestalten, ich kann für mich sorgen, ich kann mich behaupten. Stattdessen führt das Festhalten an der alten Regel in herausfordernden Situationen oft direkt in die Symptombildung, seien es Ängste, Depressionen, psychosomatische Beschwerden. Die Psyche signalisiert damit quasi, so geht es nicht weiter. Der alte Weg führt in eine Sackgasse. Die Regel verhindert eine flexible, angemessene Reaktion auf die aktuelle Situation.
Das leuchtet ein. Aber wie kann man denn diese unsichtbare Fessel sprengen und den Schritt zur Denkenstufe schaffen? Einfach nur die Regel zu erkennen, reicht ja vermutlich nicht aus.
Nein, reines Erkennen, das reicht selten. Ein zentraler Schritt, oft in einem therapeutischen Prozess klar, ist es, diese dysfunktionale Überlebensregel überhaupt erst einmal bewusst zu machen.
Sie ans Licht zu holen.
Genau, sie aus dem Nebel des Unbewussten herauszuholen. Dann geht es darum, sie aktiv durch eine neue, realistischere und, ganz wichtig, erlaubnisgebende Lebensregel zu ersetzen. Aber, und das ist wirklich entscheidend, das ist kein rein intellektueller Vorgang. Es braucht zwingend neue, korrigierende emotionale Erfahrungen.
Korrigierende emotionale Erfahrungen.
Man muss den Mut entwickeln, schrittweise gegen die alte Regel zu verstoßen. Und dabei ganz real zu erleben, die Katastrophe, die die alte Regel immer prophezeit hat, zum Beispiel, wenn ich wütend werde, verlässt man mich. Oder wenn ich Nein sage, mag mich keiner mehr. Diese Katastrophe tritt nicht ein. Und hier wird es besonders spannend, wenn man sich anschaut, wie das konkret aussehen kann. Ein Beispiel aus der MVT ist die sogenannte Wutexposition.
Wutexposition?
Genau. Menschen, für die Wut aufgrund ihrer Überlebensregel absolut tabu war, ich muss immer lieb und angepasst sein zum Beispiel, lernen hier ganz gezielt, Wut erst einmal wieder körperlich zu spuren, sie dann kontrolliert auszudrücken, vielleicht erst einmal im geschützten Rahmen der Therapie, dann aber auch im Alltag. Und vor allem zu erleben, dass Wut eine legitime, eine wichtige Emotion ist. Dass sie Energie gibt, dass sie Grenzen setzt und eben nicht zwangsläufig zur Zerstörung oder zum Beziehungsabbruch führt. Das ist oft ein enorm wichtiger Schritt, um die eigene Lebendigkeit und Vitalität zurückzugewinnen, die durch die alte Regel unterdrückt wurde.
Okay, verstehe. Wenn dieser Prozess dann gelingt, wenn die alte Regel ihre Macht verliert, was kennzeichnet denn dann die nächste Stufe, die Denkenstufe? Keegan spricht hier ja von der souveränen Stufe.
Richtig, die souveräne Stufe bei Keegan. Die entspricht in etwa dem, was Jean Piaget als die konkret operative Stufe beschrieben hat. Der entscheidende Entwicklungssprung hier ist die Etablierung des kausalen Denkens. Das ist der Kern. Das heißt, man entwickelt die Fähigkeit, Ursache-Wirkungszusammenhänge zu verstehen. Nicht nur im Außen, sondern auch bei sich selbst. Man kann Handlungen bewusst planen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Man kann die Konsequenzen des eigenen Tuns besser antizipieren und abwägen. Und, ganz wichtig, Impulse können deutlich besser gesteuert und auf einen günstigen Zeitpunkt verschoben werden, statt dass man ihnen so ausgeliefert ist wie auf der Affektstufe.
Und das führt dann wahrscheinlich auch zu einem anderen Lebensgefühl.
Ja, ganz zentral. Absolut. All diese neuen Fähigkeiten führen zur Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Dieses Gefühl, ich kann Probleme analysieren und Lösungen finden. Oder ich kann mir selbst helfen. Ich habe Einfluss auf mein Leben. Das ist ein riesiger Unterschied zur eher passiven, abhängigen Position auf der Affektstufe. Interessanterweise verschiebt sich damit auch die zentrale Angst. Weg von der Trennungsangst hin zur Angst vor Kontrollverlust. Und das zentrale Bedürfnis wird Einflussnahme, Steuerung und Kompetenz erleben.
Können Sie das vielleicht noch etwas greifbarer machen? Wie würde sich denn die Reaktion auf, sagen wir mal, eine Kritik vom Chef unterscheiden? Je nachdem, ob jemand primär aus der Affekt- oder der Denkenstufe heraus agiert.
Ja, gutes Beispiel. Also auf der Affektstufe könnte die Reaktion sehr unmittelbar und wenig moduliert sein. Entweder ein impulsiver Wutausbruch, was bildet der sich ein? Oder
das Gegenteil.
Genau, oder ein sofortiger Rückzug mit Scham- und Angstgefühlen. Oh Gott, ich bin nicht gut genug, ich werde bestimmt gekündigt. Oder vielleicht so ein unterwürfiges Verhalten, um die Beziehung irgendwie zu sichern. Alles stark von den momentanen Affekten und alten Beziehungsmustern getrieben. Auf der Denkenstufe hingegen wird ein Innehalten möglich. Das ist der große Unterschied.
Ein Innehalten?
Ja, man kann die Kritik erst einmal wahrnehmen. Innerlich sortieren, okay, was genau wurde kritisiert? Ist die Kritik berechtigt? Vielleicht teilweise. Was sind die Fakten? Welche Handlungsoptionen habe ich jetzt? Wie reagiere ich am konstruktivsten? Affekte wie Ärger oder Enttäuschung werden zwar wahrgenommen, klar, aber sie übernehmen nicht mehr das Steuer. Man kann sie regulieren und als Information nutzen, um dann eine überlegte Entscheidung zu treffen. Und genau hier setzen ja dann auch Methoden wie das metakognitive Training, das MKT, an. Sie fördern explizit diese Denkfähigkeiten. Durch gezielte Fragen und Übungen wird das kausale Denken trainiert. Man übt die Situationsanalyse. Was ist genau passiert? Was war mein Anteil? Was war der Anteil anderer? Die Reaktionsanalyse. Was war mein erster Impuls? Welche Alternativen hätte es gegeben? Mit welchen Konsequenzen? Und man lernt, die eigenen Motive und die Motive anderer besser zu verstehen, also die Theory of Mind zu verfeinern und Konsequenzen realistischer einzuschätzen.
Sie hatten vorhin auch Achtsamkeit und Emotionscracking erwähnt. Welche Rolle spielen die denn genau beim Erreichen und Stabilisieren dieser Denkenstufe?
Ja, die sind sehr wichtig. Achtsamkeit ist sozusagen eine grundlegende Fähigkeit. Sie hilft, die eigenen inneren Zustände, also Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen, überhaupt erst einmal bewusst und, ganz wichtig, nicht wertend wahrzunehmen.
Nicht wertend.
Genau. Das ist die absolute Voraussetzung für die Emotionsregulation, die ja ein Kernmerkmal der Denkenstufe ist. Ich kann ja nur regulieren, was ich auch bemerke und annehme. und im Motion Tracking, oft als ein erster Schritt in der Mentalisierungsarbeit genutzt, zielt darauf ab, oft nur vage, gespürte oder unbewusste Emotionen klarer ins Bewusstsein zu heben. Das geschieht oft, indem man auf feine Körpersignale achtet, Spannung im Kiefer, Druck in der Brust und sie mit dem Kontext in Verbindung bringt. Es unterstützt den Schritt vom rein kognitiven Benennen, ich war wohl sauer, hin zu einem tieferen, gefühlten Erleben. Ah, jetzt spüre ich die Anspannung im Kiefer, die Hitze. Ja, das ist Wut. Beides sind im Grunde Werkzeuge, die auch die MVT nutzt, um das Mentalisieren, also diese Fähigkeit zum Verstehen mentaler Zustände, zu stärken.
Okay, das heißt also, es genügt nicht, die Prinzipien der Denkenstufe mal verstanden zu haben oder sie nur kurzzeitig anwenden zu können. Das muss sich festigen.
Überhaupt nicht, nein. Der entscheidende Punkt ist die Konsolidierung. Das ist wirklich das A und O. Diese neuen Fähigkeiten, kausales Denken, Impulskontrolle, Emotionsregulation, das Gefühl von Selbstwirksamkeit, die müssen wirklich stabil werden und auch unter Druck verfügbar sein. Sie müssen verinnerlicht werden. Ansonsten bleiben das, was man vielleicht Entwicklungslöcher nennen könnte, ungelöste Themen, Ängste oder Defizite aus früheren Stufen, zum Beispiel eine tiefsitzende Trennungsangst von der Affektstufe.
Und die brechen dann wieder auf?
Diese können dann in Krisen oder bei starker Belastung plötzlich wieder aufbrechen und das Verhalten dominieren, selbst wenn man kognitiv, also vom Kopf her, eigentlich schon viel weiter wäre. Man fällt dann quasi in die alte Logik zurück. Und das wirft natürlich eine wichtige Frage auf, bezüglich der therapeutischen Arbeit oder auch der Selbstentwicklung. Manchmal wird Verhalten antrainiert, das äußerlich vielleicht einer höheren Entwicklungsstufe entspricht, aber die notwendige innere Reifung, die hat nicht stattgefunden.
Können Sie dafür ein Beispiel geben?
Ja. Stellen Sie sich vor, jemand lernt, sich sehr angepasst, rücksichtsvoll und freundlich zu verhalten. Das wirkt oberflächlich vielleicht wie die spätere Empathiestufe, wo es um Mitgefühl geht. Wenn aber das zugrunde liegende Motiv immer noch die massive Angst vor Ablehnung oder Trennung ist, also ein klassisches Affektstufenthema, dann ist das keine echte Entwicklung im Sinne der Stufentheorie. Es ist eher eine Kompensation, eine Fassade. Wahre Entwicklung braucht Zeit, sie braucht die Integration der jeweiligen Stufenqualitäten, bevor der nächste Schritt stabil gegangen werden kann. Man kann Stufen nicht einfach überspringen.
Was bedeutet das nun konkret für Sie als Hörer? Was können wir aus dieser doch recht komplexen Perspektive der Entwicklungsstufen mitnehmen?
Ich denke, es macht vor allem deutlich, dass Entwicklung wirklich ein Prozess ist. Ein schrittweiser Aufbau von neuen Kompetenzen und gleichzeitig immer auch ein Ringen mit und ein Überwinden von alten, oft unbewussten Mustern und Regeln, die uns eben geprägt haben. Die Überlebensregel ist da ein gutes Beispiel. Die Denkenstufe mit ihrer Fähigkeit zur Selbstreflexion, zur bewussten Steuerung und zu erlebtem Selbstwirksamkeit ist dabei ein unglaublich wichtiger Meilenstein, wirklich. Sie ist gewissermaßen das Fundament, auf dem dann spätere Entwicklungen wie echte Empathie, also die Fähigkeit, sich wirklich in andere hineinzuversetzen und deren Perspektive zu verstehen, erst stabil aufgebaut werden können. Das kennzeichnet ja dann die Empathiestufe und erfordert nochmal einen Sprung, nämlich abstrakt logisches Denken. Ohne die gefestigte Denkenstufe bleibt vieles davon brüchig.
Fassen wir unsere heutige Erkundung also noch einmal zusammen. Wir haben die Reise von der Affektstufe nachgezeichnet, einer Stufe, die stark von unmittelbaren Impulsen, Bedürfnissen und oft von tief verankerten, unbewussten Überlebensregeln aus der Kindheit bestimmt wird. Und wir haben beleuchtet, wie der Weg zur Denkstufe aussehen kann, einer Stufe, auf der logisches Denken, bewusste Selbststeuerung und das so wichtige Gefühl von Selbstwirksamkeit möglich werden.
Dabei haben wir gesehen, wie entscheidend eine sichere Bindungserfahrung als Nährboden für diese Entwicklung ist. Das ist die Basis. Und wir haben gestreift, wie therapeutische Ansätze, insbesondere die MWVT, ganz gezielt versuchen, diese Entwicklungsschritte zu ermöglichen und zu fördern. Durch das Bewusstmachen der alten Muster, ja, wie der Überlebensregel, aber auch durch das Schaffen neuer, korrigierender emotionaler Erfahrungen und durch das systematische Üben von Denk- und Regulationsfähigkeiten. Entwicklung ist aus dieser Sicht eben weit mehr als nur eine oberflächliche Verhaltensänderung. Es ist eine Veränderung der inneren Struktur, der Art, wie wir uns selbst und die Welt wahrnehmen und in ihr handeln.
Und damit geben wir Ihnen wie immer eine kleine Anregung zum Weiterdenken mit nach Hause. Schauen Sie doch einmal auf eine aktuelle Herausforderung oder eine Situation in Ihrem Leben, die Sie vielleicht immer wieder als schwierig erleben. Aus welcher inneren Logik heraus reagieren Sie da meistens? Eher aus der Affektlogik, also vielleicht sehr schnell, stark aus dem Bauch heraus, getrieben von momentanen Bedürfnissen und alten Ängsten und Regeln? Oder gelingt es Ihnen zunehmend, einen Moment innezuhalten, die Situation zu analysieren, verschiedene Optionen abzuwägen, also die Kompetenzen der Denkenstufe zu nutzen? Und die vielleicht noch spannendere Frage: Wo sehen Sie, basierend auf dem, was Sie heute gehört haben, für sich selbst den nächsten sinnvollen Entwicklungsschritt? Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken bei diesem komplexen, aber wie ich finde, doch sehr erhellenden Thema. Bis zur nächsten Analyse.